Herzlich willkommen im Lifehack Jura Nummer 8. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich interessieren für das heutige Thema. Sie haben es in der Ankündigung gesehen, es geht um künstliche Intelligenz an der Uni. Und jeder kann sich schon mal fragen, findet das an meiner Uni eigentlich schon statt? Wird das vielleicht von Seiten der Uni das Thema schon bespielt oder zumindest wird dazu etwas gesagt oder ist das etwas, was man im Hinterstübchen heimlich macht und worüber man nicht spricht? Irgendwie nur der Verdacht, dieses Thema geht nicht mehr weg und deswegen glaube ich, ist es höchste Zeit, das mal in so einem Lifehack aufzugreifen. Das soll von mir aus funktionieren wie immer. Sie kennen das Spiel, wenn Sie schon ein paar Mal mit dabei waren. Ich habe einiges an Gedanken vorbereitet, was mir dazu untergekommen ist, eigene Erfahrungen auch schon, denn KI lässt sich bei uns an der Uni jedenfalls auch nicht fernhalten und habe aber gleichzeitig ein offenes Ohr für das, was Sie an Fragen mitbringen oder an Diskussionsbedarf mit einbringen wollen. Sie können das gerne wie immer in den Live-Chat reinschreiben. Ich schaue es mir nicht direkt an, sondern würde Ihnen erstmal meine Gedanken mitbringen und würde dann das, was Sie kommentiert haben, im Live-Chat abarbeiten. Und bin ganz gespannt und bin mir ganz sicher, dass da ganz viele Anregungen kommen, die ich noch so gar nicht vorbedacht habe. Und das ist vielleicht dann auch der Wert so einer Live-Veranstaltung, dass ganz viele Gedanken aus ganz vielen auch verschiedenen Unis zusammenkommen und wir die eine von der anderen lernen können. Ja, die künstliche Intelligenz an der Uni. Haben Sie dazu schon mal was gelesen? Die juristischen Medien dieser Tage, die haben das Thema ja durchaus mal auf dem Schirm. Wir haben da ja ganz agile Medienmacher, die tatsächlich auch schauen, welche Themen auch an den Unis, nicht nur in der Praxis, gerade den Leuten unter den Nägeln brennen. Und wenn Sie zum Beispiel Legal Tribune Online, LTO.de, verfolgen, was ich Ihnen sehr empfehlen würde, dann werden Sie gesehen haben, da war das jetzt schon mehrfach drin. Und was man da lesen konnte, war teilweise ermutigend, teilweise sehr ernüchternd. Erst einmal die Frage, gibt es überhaupt Leute, die sich proaktiv mit dem Thema beschäftigen? Bei LTO liest man an der einen oder anderen Stelle, ich denke, es ist eine gute Idee, wenn ich Ihnen das in den Shownotes verlinke, dass es durchaus einzelne Leute an den Unis gibt. Das sind in der Regel Nachwuchswissenschaftler oder junge Professorinnen und Professoren, die sagen, ja, lass uns das mal angehen. Die KI wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Man kann sie heute schon benutzen, um sich mal näherungsweise mit juristischen Problemen zu befassen. Also lass uns mal damit rumexperimentieren. Also da gibt es schon einzelne Projekte, wo KI genutzt wird, um vielleicht Klausuren zu verbessern. Es gibt schon Hausarbeiten. Ich meine mich zu erinnern, dass in Bonn sowas gelaufen ist. Eine Professorin das gestellt hat, dass sie gesagt hat, ein Teil der Hausarbeit, die ich stelle, ist ganz bewusst eine KI-Frage, wo jemand mal sich einen schlauen Prompt überlegen soll und dann schauen soll, was dabei rausgekommen ist, vielleicht auch checken soll, ob das, was dabei herausgekommen ist, nun sinnvoll ist oder nicht. Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute, nützliche und auch erkenntnisreiche Herangehensweise, wo man selbst auch über die Chancen und Grenzen einer KI im Rahmen zum Beispiel einer Hausarbeit wahnsinnig viel lernen kann. Zugleich gibt es auch andere, vielleicht ist es sogar die schweigende Mehrzahl. Manchmal hört man dann aber doch was aus dem großen Bauch der russischen Fakultäten und ich sage mal ganz vorsichtig, das, was ich gehört habe, ist, dass man das eigentlich überwiegend skeptisch sieht, dass man weiß, da draußen gibt es diese Chat-GPTs, aber dass man sagt, das müssen wir eigentlich aus den juristischen Prüfungen fernhalten. Denn die Leute sollen ihren eigenen Kopf anstrengen. Wir wollen ja nicht lehren, wie man gut promptet, sondern wir wollen lehren, wie man juristische Methodik selbst anwendet, wie man juristisches Handwerkszeug verrichtet. Und ich glaube, der Gedanke dahinter ist gut. Nur hören Sie ein bisschen auch schon als Zwischentone heraus. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob daraus die Schlussfolgerung sein sollte. Nur weil wir den Leuten das eigenständige Denken nicht abgewöhnen, sondern auch weiterhin beibringen wollen, ist die Frage, ob sich dann KI aus juristischen Prüfungen insbesondere ganz heraushalten lässt. Meine These, die ich für nicht besonders gewagt halte, ist, nein, lässt sich natürlich nicht heraushalten. Das sehen wir an der BSP Berlin, wie auch es an anderen Universitäten auffallen wird. Die Studierenden, und ihnen wird es nicht anders gehen, rechts und links von ihnen, die setzen das natürlich ein, wenn es sich irgendwie vom Prüfungssetting her einsetzen lässt. Und wenn es nicht eine Prüfung ist, dann ohnehin. Früher, zu meinen Studienzeiten kann ich schon altklug sagen, fühlte man sich relativ innovativ, wenn man schon mal Back Online ausprobiert hat oder sich vielleicht zu Juris verirrt hat und da mal das ein oder andere Suchwort, juristische Suchwort eingegeben hat und dort auch schon eine Literaturrecherche ausführen konnte. Heute wird es natürlich mehr und mehr selbstverständlich, dass man nicht mehr nur zu Back Online geht, sondern dass man tatsächlich in irgendeine KI-Software reingeht und dort auch sich juristische Fragen beantworten lässt. Überlegen Sie mal, hören Sie sich mal um, wie das bei Ihnen an der Uni läuft mit den Seminar- und Hausarbeiten. Also mir sind nicht nur Einzelne untergekommen, wo ich mir relativ sicher war, dass sie mit einer KI verfasst wurden. Wenn nicht voll mit der KI verfasst wurden, dann hat man zumindest das Literaturverzeichnis gemacht oder man hat sich irgendwie die Fußnoten machen lassen oder man hat zumindest zur Textkorrektur die KI mal rüberlaufen lassen. Trotzdem müssen sie an ganz vielen Universitäten, ich meine, so sei es sogar auch bei uns in Berlin, einen Wisch unterschreiben, wo drin steht, sie dürfen keine KI genutzt haben, um ihre Haus- oder Seminararbeit zu schreiben. Ist das überhaupt realistisch? Früher gab es ein anderes Problem bei den Hausarbeiten. Man hat so getan, als würden die Hausarbeiten eigentlich individuell bearbeitet. Und es war dann aber mehr oder weniger unausgesprochener Common Sense, dass natürlich jeder sich auch mit den Studierenden rechts und links kurz schließt, um der Musterlösungskizze ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und das war auch irgendwie von Seiten der Lehrenden stillschweigend akzeptiert. Das haben ja alle so gemacht, die Lehrenden haben selbst damals so gemacht. Und ich denke, das wird sich jetzt mit KI faktisch auch durchsetzen. Ob man das verbietet oder irgendwelche Disclaimer oder irgendwelche Eigenständigkeitserklärungen den Leuten unterschiebt, die sie noch unterzeichnen sollen oder nicht, faktisch werden die Leute KI nutzen und nutzen sie auch heute schon. Kleiner Tipp. Ich mag sie nicht dazu anstiften, das zu tun, aber ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie KI nutzen und es ist an Ihrer Uni nicht erlaubt, dann... Ich möchte Ihnen nicht raten, es zu verschleiern. Ich darf Ihnen gar nicht raten, es zu nutzen. Aber ich möchte Ihnen ganz völlig hypothetisch mitteilen, dass man das erkennen könnte, wie ich es auch bei einzelnen Arbeiten erkannt habe. Relativ einfach geht es zum Beispiel dann, wenn Sie das Literaturverzeichnis mit einer KI gemacht haben. Denn die KI ist in vielen Dingen gut, Text schreiben, aber mit juristischen Referenzen ist sie überhaupt nicht gut. Da erfindet sie dann, wenn sie sogar die Fußnoten mit einer KI machen lassen, dann erfindet die irgendwelche Kommentarstellen, die ganz oberflächlich irgendwie plausibel klingen. Aber wenn man danach schaut, weil sie zum Beispiel aus dem großen abgeschlossenen Bauch von Beck kommen, der für die großen KIs nicht zugänglich ist, dann sieht man doch, diese Referenzen stimmen nicht. Und manchmal ist es sogar noch offensichtlicher, wenn Sie sich das Literaturverzeichnis etwa von ChatGPT machen lassen, dann wird ChatGPT in aller Regel zum Beispiel falsche Vornamen zu den Autoren ausspucken. Und wenn Sie nicht jemand wie ich sind, ich bin noch nicht steinalt, aber trotzdem, ich habe natürlich schon viele juristische Autorinnen und Autoren auch mit Vornamen selbst zitiert, selbst kennengelernt und zu vielen Leuten hat man so ein Gefühl, wie der Vorname lautet oder man kennt sie sogar persönlich. Ja? Wenn dann auf einmal jemand, der Andrea heißen müsste, auf einmal als Charlotte im Literaturverzeichnis auftaucht, dann fällt das natürlich sofort auf, dann ist gewissermaßen der Verdacht da und dann schaut man nach, dann merkt man, dass das Literaturverzeichnis hinten und vorne nicht passt. Man merkt, dass da irgendwie Parland noch zitiert wird, aber dann mit der angeblichen Auflage aus 2025. Und so kommt eine Sache, die schief ist, zur anderen und dann kommt man kaum mehr umhin, einen Täuschungsversuch anzunehmen. Und das hat natürlich ganz unschöne Konsequenzen. Da steht fast zwangsweise die Nullpunkte dahinter. Und welche weiteren Konsequenzen für Ihr Studium damit verbunden wären, sind nicht so ganz überschaubar. Ich würde Ihnen jedenfalls davon raten, also wenn Sie hypothetisch, wie gesagt, KI einsetzen wollten, das dann sehr wohldosiert und auch kontrolliert zu machen und jedenfalls die Fußnoten ins Literaturverzeichnis, die vielleicht naheliegen, wenn Sie vielleicht sogar noch den Text selbst geschrieben haben, aber gerade diese Zitierstellen einer Arbeit, die Sie vielleicht denken, das ist eine formale Arbeit, das kann die KI ganz gut machen, dann sage ich Ihnen, das kann jedenfalls zum heutigen Stand die KI noch nicht besonders gut und da gewissermaßen schießen sich relativ schnell ein Eigentor. Das ist so ein bisschen der Status quo. Wenn man jetzt versucht, in die Zukunft zu schauen, dann glaube ich, kommt man nicht umhin zu sagen, da wird sich was im System verändern. Ich bin gerade selbst an einer Arbeitsgruppe beteiligt, die mal so ganz vorläufig überlegt, wie könnte eine juristische Prüfung irgendwie in 5 oder 10 Jahren aussehen. Man kann auch jenseits von Thesen, die man dazu bildet, so ein bisschen sich einfach mit der Küchenweisheit, die das Jurastudium selbst schon mitgebracht hat, so ein bisschen überlegen, wo könnte die Reise hingehen. Ich glaube, diejenigen, die konservativ denken und versuchen, all das Gute zu bewahren, was wir zweifelsohne haben, insoweit bin ich ja fast schon auch ein Konservativer, die haben einen Punkt daran, wir werden auch die Prüfungsformate, die Sie heute kennen, die Klausuren, insbesondere des juristischen Staatsexamens, die werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht rundheraus abschaffen oder da werden wir nicht rundheraus KI zulassen, nur weil in der Praxis vermehrt KI-Tools eingesetzt werden. Das gilt nicht nur für Staatsexamen, sondern das gilt auch für die Klausuren, die Sie entlang des Studiums schreiben. Es ist allerdings natürlich so, dass man relativ schnell, wenn man die Hilfe einer KI nutzt, vielleicht auf eine relativ gute Lösung wird kommen. Das ist heute noch nicht so perfekt, aber das wird besser werden. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass wir bei Klausuren, insbesondere wenn sie Closed Book geschrieben werden, also wenn eigentlich keine Hilfsmittel zulässig sind, wenn man aber natürlich irgendwie das Smartphone theoretisch sich da noch unter den Papierstapeln nesteln könnte, dass man da als Universität, die das organisiert, schon aus Fairnessgründen gegenüber denjenigen, die die Klausur fair schreiben, sehr genau wird hinschauen müssen. Also Täuschungsversuche sind etwas, was in der Vergangenheit relativ einfach möglich war, würde ich mal sagen, weil viele, die die Klausuraufsicht gemacht haben, dafür vielleicht auch nicht gescheit bezahlt wurden. Jedenfalls, die haben vorne gesessen, haben vielleicht den Rechner aufgeklappt und darauf irgendwie die Mails beantwortet oder sie haben so über den Saal mit seinen 100 Leuten mal so allgemein drüber geschaut und haben eigentlich nicht genau gefilzt, was die Leute da mitgebracht haben. Meine Erwartung ist, dass sich das etwas ändern wird, weil Täuschungsversuche grundsätzlich einfacher sein wird, wird es vielleicht sogar, wenn es die guten Studierenden sein, die dann irgendwann verlangen, bitte schaut aus Gleichbehandlungsgründen ganz genau hin, wer hier welches unerlaubte Hilfsmittel verwendet, wer vielleicht irgendwo nebenher kurz auf einen Bildschirm schielt. Ich würde also tatsächlich erwarten, dass die Klausuraufsichten sogar während des Studiums deutlich schärfer werden. Man wird also eher, meine ich, durch die Reihen gehen und sehr, sehr genau hinschauen und man wird auch mit Täuschungsversuchen rigoroser sein. Im Moment und in den letzten Jahren habe ich so erlebt, dass eigentlich wo immer man einen Täuschungsversuch aufdeckt, eigentlich viele innerhalb der juristischen Fakultäten versuchen, das irgendwie unter den Teppich zu kehren. Denn Täuschungsversuche sind etwas, was aufwendig ist. Sie haben einen Kandidaten, eine Kandidatin, die jetzt vielleicht nicht gut gelernt hat und deswegen schon irgendwie in Not ist und deswegen den Täuschungsversuch unternimmt, nicht um von 13 auf 16 Punkte zu kommen. Und dann ist es eine Situation, wo wir also dann erwarten können, wenn wir sie jetzt durchfallen lassen, dann wird sie wahrscheinlich nächstes Semester wieder antreten und wird das gleiche Problem haben. Und wir haben zugleich die Situation, dass wir nicht ganz genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Es gibt wenige Präzedenzfälle innerhalb der juristischen Fakultäten. Müssen wir vielleicht dann, wenn das zum zweiten Mal passiert, sogar jemanden exmatrikulieren? Müssen wir irgendwie noch eine besondere mündliche Prüfung ansetzen und so weiter und so fort? Das ist alles unbequem. Viel bequemer ist es, den Leuten 4 Punkte zu geben. Und deswegen meine ich, sagen zu können, aus meinem Blick in verschiedene Universitäten hinein im Laufe der letzten Jahre, dass das eigentlich eher beiseite gewischt wird und man relativ sanktionsfrei auch mit Täuschungsversuchen durch kann. Ich meine, aus den genannten Gründen wird das in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren. Es wird vermehrt aus meiner Sicht Stimmen geben, die sagen, nee, da gibt es eine Sanktion dafür. Und gerade jemand, der jetzt eine Software zur Hilfe nimmt oder irgendwie so ein kleines Gerät dabei hat, das ist dann halt auch direkt schon ein großer Täuschungsversuch. Da können wir nicht mehr wegsehen. Und insofern bedeutet das für jemanden, der sich überlegt, ob er das dann machen sollte oder auch machen sollte, wie es vielleicht einzelne andere machen, Vorsicht, Vorsicht, wäre ich sehr, sehr zurückhaltend dabei. Es gibt einzelne, insbesondere in Amerika habe ich das erlebt, die im Angesicht solcher Schwierigkeiten bei juristischen Prüfungen dann experimentieren oder anwenden einen sogenannten Honor Code. Also die sagen, liebe Studierende, ihr wollt doch alles ehrenhafte Leute sein, unterschreibt uns einfach so eine Erklärung, dass ihr hier nur die zulässigen Hilfsmittel verwendet habt und dann glauben wir euch. Sie ahnen, ich glaube, das hat in der Vergangenheit vielleicht hier und da funktioniert, in der Zukunft wird das fast ausschließlich nicht funktionieren. Im Grunde genommen ist das nur eine schöne Form der Eigenständigkeitserklärung. Ich habe keine KI verwendet, die sie heute schon an vielen Universitäten legen. Das gibt manche Leute, die das dann tatsächlich einhalten. Aber wir müssen auch immer schauen, was passiert mit den 10%, die vielleicht denken, das eine habe ich versichert und das andere mache ich. Und das ist etwas, was aus Gleichbehandlungsgründen wiederum problematisch ist. Weswegen ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Ich glaube auch nicht, dass es der Weg ist, den wir langfristig gehen werden. Es wird Hausarbeiten geben, neben diesen Closed Books Exams, also den ohne Hilfsmittel gedachten Prüfungen, wird es nach wie vor natürlich auch Hausarbeiten geben und Seminararbeiten. Dort würde ich erwarten, dass KI erlaubt ist, weil es sowieso nicht sich verhindern lässt, dass die Leute KI-Tools verwenden. Dann allerdings wird man mehr Wert legen darauf, dass gerade die Sachen, wo die KI anfällig ist, dass die tatsächlich von den Studierenden auch kontrolliert werden und dort die KI tatsächlich auch korrigiert wird. Insbesondere Zitierweise, Fußnoten, Literaturverzeichnis. Wenn da heute das ein bisschen schief ist, dann wird man heute vielleicht sagen, naja, kleiner Formfehler, 3 Punkte Abzug. In der Zukunft wird man vielleicht eher im Verdacht haben, dass so ein Fehler aus der KI herauskommt. Und man wird sagen, also das ist der Rest an Handwerkszeug, den man jetzt noch menschlich verrichten muss. Beim Text können wir das schon gar nicht mehr sehen, wer genau die KI eingesetzt hat. Deswegen, das muss wirklich super formal richtig sein. Und wer das wiederum nicht erreicht, der hat es dann gleich schon schwer mit dem Bestehen der entsprechenden Prüfung. Mit Blick auf Seminararbeiten, auch da kann man natürlich heutzutage erleben, ich höre natürlich auch Berichte aus anderen Unis, dass dort schon KI eingesetzt wird, einerseits um die Arbeit zu verfassen, andererseits aber auch um Folien zu gestalten, die verwendet werden, um dann einen Seminarvortrag zu gestalten. Vielleicht wird sogar der Seminarvortrag als solcher auch aus dem Bauch der KI genommen und dann nur noch vorgelesen. Das führt dazu, dass es theoretisch möglich ist, dass da jemand eine Arbeit abgibt und einen Vortrag vorliest, im Rahmen der mündlichen Seminarprüfung, den er oder sie nicht im Ansatz verstanden hat. Halt irgendein Thema, was auf Knopfdruck dann ausgespuckt wurde, wo man entsprechend die Unterlagen bekommen hat und dann wird es vorgelesen und dann erwartet man, dass man dafür 7 Punkte bekommt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in relativ naher Zeit sehen werden, dass die mündliche Prüfung, die bisher gerade bei Seminararbeiten eigentlich nur so eine kleine noch Möglichkeit zur Zusatzverbesserung war. Nach dem Motto, wenn Sie eine schöne Präsentation machen, gibt es nochmal 2 Punkte obendrauf und niemals gibt es Punktabzug in der mündlichen Prüfung. Das schickt sich nicht, das machen die anderen auch nicht. Ich glaube, das wird sich ändern. Ich bin mir sehr sicher, dass man viel mehr Bedeutung der mündlichen Prüfung beimessen wird. Und da geht es nicht nur darum, etwas überzeugend vorzutragen, sondern geht es auch darum, die eigenen Thesen aus der Arbeit zu verteidigen und gewissermaßen unter Beweis zu stellen, dass ich diese Arbeit selbst geschrieben habe, beziehungsweise selbst wenn ich ein KI-Tool zur Hilfe genommen habe, um diese Seminararbeit zu erstellen, dass ich das von der KI geschriebene selbst in meinem Kopf voll verstanden habe und auf schwierige und kritische Fragen dazu tatsächlich auch sehr schlagfertig antworten kann. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass jemand eine feine, gewissermaßen isoliert, mit 14 Punkten zu bewertende Seminararbeit aus dem Bauch der KI abgibt, wo er auch über die Fußnoten geschaut hat und dann ist das irgendwie in Ordnung. Und dann steht jemand in der mündlichen Seminarprüfung und soll gewissermaßen das erläutern, diese Konzepte aus dieser Arbeit, und da steht dieser jemand völlig aus dem Schlauch. Da könnte ich mir vorstellen, dass da in der Zukunft die Prüfer sagen werden, naja, also am Ende des Tages musst du auch zur Mandantin gehen und ihr gegenüber einen Pitch machen. Du musst ihr zeigen, dass du dieses Mandat haben willst, um das du dich bewirbst, und du musst das persönlich in natura und gewissermaßen ohne Blick auf den Bildschirm vertreten und verteidigen können. Wenn du das nicht kannst, dann ist das Blatt Papier, auf dem du eine schöne Arbeit verfasst hast, beziehungsweise von der KI hast schreiben lassen, ist das wenig wert. Und da rauscht dann eine 14-Punkte-Arbeit, gewissermaßen, wenn man es isoliert Textform betrachtet, sehr, sehr schnell in den Keller. So ist keine Drohung von mir, sondern ist wiederum eine Prognose, derer ich mir aber relativ sicher bin, dass wir am Ende gewissermaßen Personen ausbilden wollen, die ein Thema durchdrungen haben, Thema erläutern können und auch verteidigen können. Und da kommt es letztlich auf das Endergebnis an. Bisher hat man das Endergebnis vor allen Dingen in der schriftlichen Seminarleistung gesehen. In naher Zukunft schon bin ich mir sicher, dass man da vor allen Dingen auf die mündliche Prüfung schauen wird, und die mündliche und die schriftliche Prüfung ist eher nur so eine Vorleistung, die schon mal so eine Richtung vorgibt, von der man dann aber durch die mündliche Prüfung noch deutlich wird abweichen können. Klar, wenn die mündliche Prüfung mehr Gewicht haben wird, werden wir auch mehr Gewicht sehen auf den sogenannten Schlüsselqualifikationen. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen dieser Begriff schon geläufig ist. Schlüsselqualifikationen sind Soft Skills. Da geht es um zum Beispiel Rhetorik, da geht es um Vernehmungs- und Verhandlungsfertigkeiten, da geht es um Kommunikation. Also gerade solche Fähigkeiten, die Sie brauchen, um auch in einem mündlichen Vortrag zu überzeugen. Bisher steht das in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen so irgendwie drin, wird aber niemals abgeprüft. Deswegen ist es eher so eine schöne Sache, wenn einzelne Studierende mal zum Rhetorikseminar gehen oder in den Debattierclub gehen. Da bin ich mir auch wiederum sicher, wenn die mündliche Prüfung an Gewicht gewinnt, ist das nicht mehr ein nice to have, sondern dann ist das etwas, was Sie unbedingt machen sollen. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Es hilft nichts, wenn Sie gewissermaßen irgendwo im Bauch einer Galeere eine schöne juristische Lösung mit oder ohne KI erarbeiten sollen. Am Ende des Tages, egal welchen juristischen Beruf Sie ergreifen, sprechen Sie mit Menschen, müssen Sie Menschen überzeugen, müssen Sie mit Menschen debattieren. Das heißt, Sie müssen tatsächlich mit Worten arbeiten und nicht einfach nur Texte verfassen. Das wird auch in juristischen Berufen, egal wie wichtig es heute schon ist, das wird auch in der Wichtigkeit zunehmen, eben weil alles Texte schreiben zumindest teilweise delegierbar sein wird oder heute schon ist an solche Software. Wenn Sie das also noch nie gemacht haben, einen Rhetorikkurs, oder wenn es an Ihrer Fakultät, so etwa wie bei uns an der BSP Berlin, einen Debattierclub gibt, kleine Uni, aber darauf sind wir stolz, dann seien Sie glücklich darüber, dass es dieses Angebot gibt und laufen Sie da morgen oder übermorgen gleich rein, jedenfalls zum Semesterstart. Ich glaube, da werden Sie vieles lernen, was Sie niemals bereuen werden, diese Zeit investiert zu haben. Und wenn Sie dann viel Zeit und Herzblut investieren darin, dass sie gut und überzeugend sprechen können, dann kommt natürlich zukünftig auch noch eine andere Fähigkeit dazu, nämlich die sogenannte AI Literacy, also die Gewandtheit, die Fähigkeit überhaupt mit KI sinnvoll umzugehen. Auch da, glaube ich, ist es sinnvoll, sich über das bisherige juristische Pflichtpensum hinaus fortzubilden. Sie haben vielleicht eine Ankündigung gesehen, dass in absehbarer Zeit ein KI-Tool von Beck kommen soll und das wird wahrscheinlich irgendwie auf eine Weise auch mit Beck Online verzahnt oder in Beck Online integriert sein. Ich denke, vielleicht zunächst als separates Produkt, der Name ist Noxtua, Beck Noxtua. Ich erwarte aber, dass es dann in 3-4 Jahren in Beck Online integriert wird, weil niemand mehr ohne dieses Tool wird arbeiten können. Wenn Sie einen Juris-Account haben, die meisten werden das zumindest über Ihre Uni den Zugang haben, dann schauen Sie mal, ob dort vielleicht sogar auch schon die Juris-KI freigeschaltet ist. Also Juris ist da, man denkt immer so, es sind dem Beck hinterher, aber die haben hier tatsächlich schon vorgelegt. Das ist nur noch nicht überall integriert. Das sind eher so Beta-Versionen, die da im Moment laufen. Aber wer das einmal ausprobiert hat, der wird nicht mehr auf die alte, standardmäßige Juris-Suche zurückgehen. Und ausprobieren ist mal der erste Schritt, ja. Klar, wenn Sie einen Kurs haben, wo Sie mal in das Legal Prompting eingeführt werden, umso besser. Jedenfalls aber, so wie wir damals vor 20, 25 Jahren neugierig uns hinter den Rechner in der Fakultät gehockt haben, die großen Röhrenbildschirme und schon zum ersten Mal Beck Online ausprobiert haben, so ist es, glaube ich, heute für Sie an der Zeit, dass Sie tatsächlich die Augen offen halten, wo immer Ihnen so ein Legal AI-Angebot gemacht wird, dass Sie tatsächlich sagen, ja, da gehe ich mal gerne hin, schaue ich mal gerne, welche Erfahrungen andere mit mir teilen wollen und mache auch selbst meine eigenen ersten Erfahrungen. Das ist vor allen Dingen deswegen auch wichtig, weil Sie ja letztlich Jura nicht zum Selbstzweck studieren und Ihre Examensnoten nicht einfach so gut sein sollen, sondern Sie wollen natürlich Sie vor allen Dingen gut auf Ihren juristischen Beruf vorbereiten. Und juristische Berufe wird es glücklicherweise auch in Zukunft geben, das lässt sich absehen, aber es lässt sich auch natürlich absehen, dass die in Zukunft anders aussehen werden als in der Vergangenheit. Das war eigentlich auch schon immer so. Das ist nur jetzt halt die KI-Entwicklung, diejenige, die wir jetzt gerade so durchmachen. Und es wird schwierig werden, wenn Sie sich irgendwie nach Abschluss Ihrer Ausbildung in ein paar Jahren hinsetzen wollen und das alte Standardprogramm, das vielleicht Ihr Vater oder Ihre Mutter in Ihrer Hauskanzlei abgespult hat, wenn Sie das einfach die nächsten 30 Jahre weiterfahren wollen. Das geht nicht mehr. Das hat allerdings vor 30 Jahren auch nicht funktioniert. Ihre Eltern, wenn Sie denn Anwälte sind oder diejenigen, die, bei denen Sie vielleicht ein Praktikum gemacht haben, die haben auch nicht das von 30 Jahre vorher einfach machen können, sondern da musste man auch ein Stück weit das Rad neu erfinden. Wenn man insofern sich KI-mäßig auf dem Laufenden halten muss und das leider an den Unis, an vielen Unis jedenfalls, muss man sagen, im Moment noch sehr eigenverantwortlich selbst diese Gelegenheiten suchen muss, dann heißt das immerhin positiv gewendet auch, dass wenn Sie dann in den Beruf reingehen, dann gibt es eine Reihe von Chancen natürlich, wie man den Markt umkrempeln kann. Schauen Sie sich all das an, was Sie in Praktika sehen, am Gericht, in der Kanzlei und Unternehmen, was da heute noch händisch gemacht wird, das wird in ein paar Jahren nicht mehr händisch gemacht werden, weil Leute wie Sie hingehen werden und sagen werden, warum kann man doch auch mit einer KI versuchen? Und wenn Sie es mit der KI machen, werden Sie sehen, da geht vieles super einfach, super schnell. Es macht natürlich eigene Fehler und Sie werden eine Fähigkeit entwickeln, mit diesen Fehlern irgendwie umzugehen, auf diese Fehler hinzuschauen. So wie ich hinschaue darauf, was können Sie mit der KI in der Hausarbeit machen und lerne, auch ich als Korrektor, wo macht die KI Fehler, wo muss ich als Korrektor hinschauen. Wenn Sie sich darauf vorbereiten wollen, suchen Sie Kontakt zu Leuten, die eben nicht das alte Standardprogramm fahren, sondern die Ihnen Dinge zeigen, die man mit Software heute machen kann. Und ein Stück weit vielleicht auch Leute, die unternehmerisch denken, also die versuchen, erfinderisch zu sein. Das wird in vielen Fakultäten noch nicht so als ein Bestandteil des Jurastudiums begriffen. Das wird eher, zum Beispiel, wenn Sie BWL studieren, dann bekommen Sie Vorlesungen zum Beispiel zum Innovationsmanagement oder vielleicht mal einen Workshop zur Kreativität. Sollte es das bei Ihnen geben oder sollten Sie mal die Möglichkeit haben, vielleicht ein fakultätsfernes Programm einer anderen Fakultät ausprobieren zu können, weil die auch zum Workshop auch Jurastudierende zulassen? Machen Sie das. Dieses Denken in Chancen, dieses Denken in Neuheiten, die ich auch selbst in das System mitbringen kann, das ist enorm gewinnbringend im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, wenn Sie in die Justiz gehen, einen Beamtenjob anstreben, glauben Sie, dass die Richter heute keine KI einsetzen, wenn sie es nicht dürfen, dass sie es nicht irgendwie heimlich hintenrum machen, einfach nur, um ihre viele Arbeit zu vereinfachen? Natürlich, manche werden es nicht machen, aber andere werden es machen. Also die KI, die wurschtelt sich überall durch. Aber natürlich noch viel mehr, wenn Sie einen freien Beruf anstreben, dann werden Sie im Wettbewerb sein mit anderen und dann wird es gut sein für Ihre Position im Markt, dann werden Sie relativ leichtes Geld verdienen und viel Zeit für andere Sachen, für Ihre Familie, Freunde und Hobbys haben, wenn Sie das, was auch einfacher geht, auch einfacher machen. Und das bedeutet, wenn das, was sich automatisieren lässt, werden Sie das tatsächlich im Unterschied zu anderen auch relativ schnell automatisieren und sich dann mit der Zeit, die Sie gewissermaßen als Mensch noch investieren wollen, sich umso mehr darauf spezialisieren, wie sie erstens die KI überprüfen können und wie sie zweitens dann mehr auch Zeit investieren können, um mit ihrer Mandantin, ihrem Mandanten zu sprechen. Das wissen die nämlich wahnsinnig zu schätzen. Man denkt immer, man hat die beeindruckt mit 100 Seiten Schriftsatz. Weiß nicht, ja. Auch das vielleicht war in der Vergangenheit so, ob in der Zukunft, wo die Mandantin eigentlich weiß, dass sie den Schriftsatz auch selbst beliebig 100 oder 1000 Seiten lang auf Knopfdruck generieren lassen kann. Ich glaube, die Mandantin der Zukunft wird sich davon nicht mehr so beeindrucken. Die wird aber sehr beeindruckt sein, wenn sie auf unternehmerisch denkend auf Augenhöhe eine Juristin, einen Juristen trifft, der ihr erklären kann, was so die wichtigsten Dinge sind in der Rechtsfrage, die sie hat, der ihr erklären kann, wie man jetzt auch verhandlungsstrategisch gut in diesem Streit mit dem Lieferanten umgeht und wie man das auch dazu bringt, dass das Ganze nicht völlig eskaliert, sondern aus diesem Rechtsstreit sie gestärkt wieder hervorgeht und die an sich gute Lieferantenbeziehung, um im Beispiel zu bleiben, fortsetzen kann. Das waren meine Two Cents zu der Sache. Wie Sie sehen, ich sehe mehr Chancen als Risiken, sehe aber schon Handlungsbedarf, sowohl natürlich auf Ihrer Seite, aber insbesondere natürlich auch auf Seiten der Universitäten. Ich bin nicht so optimistisch, dass sich jetzt da auf einen Schlag alles ändert. Das muss es auch nicht, aber ich glaube, auch wir juristische Fakultäten tun gut daran, mal hinzuschauen, wie sieht's aus mit unseren Prüfungsformaten, was können wir daran drehen. Nicht, wie können wir unsere Prüfungen leichter machen. Ich weiß, es wäre auch irgendwie für Sie schön, aber dann ist es für alle leichter, bringt Ihnen am Ende des Tages auch nichts, sondern wie können wir unsere Ausbildung insgesamt noch besser so auf das austarieren, was Sie dann in Ihrem Studium brauchen, dass Sie sagen, das ist eine Ausbildung, wo ich methodisch viel gelernt habe. Diese ganze Methodik, die würde ich niemals wegkürzen wollen aus dem Jurastudium und auch die Examensklausuren mag ich besonders gerne. Und ich mag auch das anonyme System. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn es 18 Punkte sind, mit denen bewertet wird und wenn irgendwie 9 Punkte schon schwer zu schaffen ist. Ich glaube, an all das kann man sich gewöhnen und an das können auch Sie sich gewöhnen. Aber wir sollten ein Studium anbieten, das auf der Höhe der Zeit ist, damit es Ihnen Freude macht, Jura zu studieren. Und Sie dürfen sich, solange Ihre Fakultät noch daran arbeitet, dürfen Sie selbst auch schon mal umschauen, wie Sie Ihr Studium durch irgendwelche Zusatzveranstaltungen insbesondere etwas moderner machen können. Jetzt schaue ich mal in den Live-Chat. Ich glaube, ich habe Sie so zugetextet, dass es da heute relativ still ist. Vielleicht ist auch einfach der Donnerstagmorgen, was für mich im Moment der einzige Termin war, wo das gut ging, irgendwie ein Moment, wo viele von Ihnen, keine Ahnung, eine Examensklausur schreiben oder so. Aber ein paar Kommentare gibt's ja. Erster Kommentar. Meinen Sie, man erkennt KI auch in Fließtexten, wenn man beispielsweise zunächst selbst schreibt und dann KI nutzt, um den Text flüssiger zu machen? Sehr gute Frage. Kurze Antwort, ich weiß es nicht. Was ich schon mal versucht habe, ist, ein KI-Tool einfach einen Text hochzuladen und zu fragen, glaubst du eigentlich, dass dieser Text von einer KI geschrieben wurde? Und dann antwortet die KI mit so bestimmten Kriterien, sagt, nö, hört sich irgendwie relativ menschlich an, kann ich aber nicht sicher sagen. Ich denke, dass könnte sich aber auch mit der Zeit verändern und vielleicht, wenn man das jetzt über mehrere KI-Tools spielen würden, würden vielleicht auch einige anders antworten als andere. Jedenfalls, wenn es nur zum Glätten eines Textes eingesetzt wird, denke ich mir, wird es relativ schwer sein, zu erkennen, dass das von der KI geschrieben wurde, erst recht schwer für mich als Mensch, weil ja das Endprodukt ein glatterer Text ist, den Sie ja auch, wenn Sie sorgfältig sind, Korrektur gelesen haben werden. Und dann, wenn da gewissermaßen nichts ist, was Sie beim nochmal finalen Durchlesen gestört hat, wie sollte mich das dann stören? Also was ich erlebt habe, eben sind Arbeiten, die so sauber und so tiefgründig waren, dass ich dachte, mein Gott, also das muss aus einer KI kommen. Das kann kein Studierender im vierten Semester mir so tiefe rechtsphilosophische Hintergründe hier anbieten. Aber am Ende des Tages, wenn ich es da nicht nachweisen kann, muss ich auch davon ausgehen, dass der Studierende es selbst gemacht hat. Und das ist dann halt gewissermaßen Pech für mich, der ich gerecht und leistungsgerecht zensieren möchte, und Glück für den Studierenden, beziehungsweise es ist auch in dubio pro reo, ja, was weiß ich? Ich sollte auch immer nicht das Böseste unterstellen. Es kann ja wirklich auch sein, dass es ein super schlauer Studierender ist, der einfach wirklich sich da voll reingefrickelt hat, ja? Und dann gibt es halt eine ganz satte Punktzahl, gar keine Frage. Nächste Frage. Jura ist und bleibt letztlich ein Papierfach, was dazu noch sehr algorithmisch ist. Hier kann die KI also brillieren. Sind denn Juristen der Zukunft also nur noch KI-Notare und Sprachrohre derselben? Das wäre so ein bisschen der Teufel an die Wand gemalt. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind Textproduzenten und da geht die KI echt schon ziemlich rein in unsere Domäne. Das stört die Anwälte natürlich gewaltig. Aber KI-Notar, das hört sich für mich so an, als ob ich da eine rein mechanische Aufgabe hätte. Und das würde ich eben gerade eigentlich nicht sagen. Ich muss das schon überblicken können, was die KI mir da anbietet, denn es kann durchaus auch an manchen Stellen falsch sein. Es gibt sogar Sachen, wo die KI einfach genau das Gegenteil dessen sagt, was richtig ist, weil sie irgendwie eine Schleife in Anführungszeichen in ihrer Wahrscheinlichkeitsrechnung, die sie letztlich nur macht, vergessen hat. Ja, also da sind sie auch schnell in der Anwaltshaftung drin. Ja, wenn sie das als Anwalt machen, rein mit KI arbeiten, ohne jegliche Kontrolle, dann übernimmt ihre Berufshaftpflichtversicherung den Schaden, den sie dadurch verursacht haben. Aber dann geht ihre Haftpflichtversicherung bei ihnen in Regress. Und wenn die ihnen nachweisen kann, dass sie halt systematisch einfach nur ungeprüft KI-Zeug an die Mandanten weitergegeben haben, dann gewissermaßen geht der Regressanspruch durch. Dann haben sie letztlich eine anwaltliche Sorgfaltspflicht krass verletzt und da geht dann hält dann auch die Haftpflichtversicherung nicht mehr. Und wenn Sie mit großen Beträgen hantieren, sind Sie sofort in der Privatinsolvenz. Also, das ist eben dann doch nicht nur die Texte weiterreichen. Ich will jetzt auch die Notarstätigkeit abwerten, ja, aber es ist auch nicht nur vorlesen und unterschreiben. Nein, Sie müssen das auch, wie eine gute Notarin das natürlich eigentlich auch sollte, ja, und vielleicht auch getan haben wird, aber die macht mehr Standardzeug, ja. Sie sollten das inhaltlich und müssen es inhaltlich voll durchdrungen haben. Und das ist eine Herausforderung, ja. Die Versuchung ist groß, dass sie jetzt versuchen, mit Hilfe der neuen Möglichkeiten irgendwie so sich durch das Studium durchzumogeln. Und dann schaffen sie halt irgendwie das Examen und dann denken sie, sie kommen auch durch die Berufspraxis durch. Klar, auch das kann theoretisch gut gehen, aber die Gefahren werden dann groß, ja. Im Studium ist es nur eine nicht bestandene Klausur. In der Praxis ist es eben die Privatinsolvenz im schlechtesten Falle, ja. Da gibt es immer noch Beweisschwierigkeiten, ja, die so einen Haftungsanspruch aufhalten können, aber sie sind dann schon eben im großen Gewerk drin und müssen dann echt aufpassen und darauf würde ich mich an ihrer Stelle nicht verlassen. Sie haben sie noch in der Hand, vernünftig Jura zu studieren. Im Moment ist eben diese Versuchung da und die juristischen Fakultäten arbeiten noch hoffentlich an der Lösung. Umso wichtiger ist, dass Sie eben da aufpassen, dass Sie das Kernhandwerkszeug nicht vernachlässigen. Ist, nächste Frage, nicht jetzt schon das Problem, dass KI halluziniert, ja klar, und Mandanten dann schon mit einer von KI falsch überlegten Lösung ins Gespräch kommt und es ist dann recht schwer, die wieder davon abzubringen. Also ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie sagen, klar, Mandanten googeln und schon heute werden Mandanten sich nicht nur bei Google, sondern auch bei Gemini oder sonst irgendeinem KI-Tool darüber informieren, was sie in ihrer Situation tun können und wie die Rechtslage ist. Ja, so, wie es auch in anderen Professionen läuft. Ja, wenn ich irgendeine Krankheit habe, irgendwie keine Ahnung, einen Hautausschlag oder sowas, dann schaue ich vielleicht heutzutage auch erstmal, weil der Doktor so fern ist, schaue ich erstmal, was lässt sich da irgendwie so finden. Sie bekommen es ja über die Suche von Google sowieso auch irgendwie reingespielt. Ja, da gewöhnen sie sich fast zwangsweise daran. Und dann gehen Sie mit dieser gewissermaßen vielleicht falschen, halluzinierten Lösung zur Ärztin hin oder zur Rechtsanwältin hin und konfrontieren Sie damit. Klar, das kann passieren. Das konnte allerdings in der Vergangenheit auch schon mit einfachen Google-Lösungen passieren. Die waren schon genauso falsch, wie das heute mit einer halluzinierenden KI der Fall ist. Und kann sein, ja, dass ich meine Mandantin nicht davon überzeugen kann, dass das falsch ist, ja. Aber Sie können es auch anders wenden, ja. Das ist dann eben Ihre Herausforderung in der Zukunft. Sie müssen so überzeugend auftreten. Auch da sind Sie bei Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik, und Sie müssen aber auch juristisch so versiert sein, im Markt auch so erfahren sein, dass Sie auch wissen, was die Argumente sind, mit denen Sie eine irregehende Mandantin oder bald Mann oder fast Mandantin, die eigentlich von der Lösung der KI überzeugt ist, wie sie die davon abbringen können, der KI zu glauben, wenn das denn tatsächlich falsch ist. Das ist natürlich dann wiederum eine Aufgabe, ja. Eine KI kann eben auch durchaus richtig liegen. Kann natürlich sogar auch besser liegen, ja. Das wäre der schlimmere Fall für Sie, dass Sie eigentlich einen Fehler in Ihrer Beratung gemacht haben, und dann im laufenden Mandatsvertrag geht die Mandantin hin, gibt das Ganze in die KI ein und konfrontiert Sie damit, dass es ja eigentlich ganz anders ist. Ja, das ist bitter. Dann müssen Sie für sich selbst einen gesichtswahrenden Weg finden, um rauszufinden aus dem Problem. Wahrscheinlich ist das Eingestehen einer oberflächlichen eigenen Beratung gar nicht der schlechteste Weg. Ich würde dann auch Gebühren nachlassen, einfach nur um meinen eigenen, ja, um zu sagen, sorry, Fehler gemacht, haben Sie völlig recht, ich hatte das nicht im Blick, und ich schreibe hier für diese Sache, für die Recherche, die mich ein paar Stunden gekostet hat, nichts auf, denn Sie haben völlig recht, da habe ich das und das übersehen. Aber das würden andere anders handhaben, ja, die würden versuchen, ihren Fehler zu vertuschen, das kann natürlich aber natürlich auch nach hinten losgehen. Wie sehen Sie die Entwicklung hinsichtlich KI in Bezug auf den AI Act? Also die KI-Verordnung AI Act ist ein großes Ding in der EU, das jetzt auch schon da ist seit einiger Zeit und mit dem die EU versucht hat, Probleme bei künstlicher Intelligenz ein Stück weit auch vorwegzunehmen oder jedenfalls früh zu sehen und früh zu regulieren, um da noch mitreden zu können, bevor letztlich die KI außer Rand und Band ist und man mit dem Regulieren gar nicht mehr herkommt. Das war international nicht unumstritten. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel die USA, die auch nicht ausnahmslos, aber an vielen Stellen gesagt haben, komm, wir lassen erstmal die Unternehmer laufen, wir wollen Innovationen nicht abschneiden. Zu dieser Frage, ob es überhaupt gut war, da jetzt so ein KI-Gesetz, eine Verordnung von der Europäischen Union zu machen, die einen sagen so, die anderen so, ich sehe Chancen und Risiken, da mag ich jetzt nicht so eine pauschale Meinung äußern. Sie müssen den AI-Act, wenn Sie das nicht im Schwerpunkt studieren, auch nicht en Detail können. Das ist ein riesenlanger Text. Sie dürfen so mal wissen, dass es in dem AI-Act darum geht, dass KI-Tools in verschiedene Risikoklassen eingeteilt werden. Und wo wir in einem Anwendungsbereich insbesondere sind, der nicht so ganz gefährlich ist, da ist es relativ wenig reguliert. Und wo wir bei zum Beispiel staatlichen Aufgaben sind, die irgendwie unbedingt hoheitlich erledigt werden müssen, ja, da ist es mit der KI besonders schwierig oder wird sie hochreguliert. Da gibt es sehr, sehr hohe Transparenzpflichten und Berichtspflichten und Dokumentationspflichten und so weiter und so fort. Ob das helfen wird, dass die entsprechend in die Pflicht genommenen Akteure einer sogenannten Hochrisiko-KI, die dann jetzt tatsächlich auch entsprechend verantwortungsbewusst einhalten und dass die Leute auch tatsächlich dazu animieren wird, mit dem Einsatz der KI vorsichtig zu sein, insbesondere mit dem Hochladen von Daten vorsichtig zu sein, kann man jetzt noch nicht beurteilen, ja. Da muss erst die Verordnung ein paar Jahre lang laufen und die Unternehmen und auch die staatlichen Organisationen müssen sich erst ein Stück weit darauf eingestellt haben, was leider manchmal auch nach Geltungsbeginn erst langsam erfolgt. Und dann wird man das evaluieren müssen. Auch da sehe ich gewissermaßen die interessanten Fragen, aber kann dazu noch seriöserweise keine sinnvolle Antwort geben. Es ist einfach noch zu früh. Wie sehe ich die Idee eines KI-Korrektors? Finde ich super spannend. Stellen Sie sich mal vor, also überlegen Sie, Sie schreiben ja alle irgendwie Klausuren und Testklausuren so im Rahmen Ihres Studiums, und sicherlich hatten Sie auch schon mal das Erlebnis einer unguten Klausurkorrektur. Das kann Ihnen bei mir auch passieren, weil mich bisher jedenfalls bemühe, Klausuren selbst zu korrigieren, das nicht zu delegieren, weil ich mir denke, okay, du hast die Klausur selbst gestellt, dann bist du am meisten drin und es ist dann auch ganz einheitlich, und wir an der BSP haben im Moment noch relativ kleine Studierendengruppen, so Jahrgänge von 30, 40 Leuten, da geht das irgendwie noch, auch wenn es ein paar Wochen Zeit kostet, passt schon. Das dauert immer länger, als man denkt. Und trotzdem ist es dann so, dass irgendwann kommt der Fehler zum x-ten Mal und Ja, dann hat man nicht mehr so die große, oder habe ich nicht mehr, ich fehlerhafter Mensch, habe nicht mehr die größte Sorgfalt dabei, jetzt statt abwegig daneben zu schreiben, hey, Sie könnten es auch so und so machen und gewissermaßen konstruktive Hilfestellung zu geben. Also Sie können schlechte Korrekturen erwischen oder jedenfalls wenig konstruktive Korrekturen erwischen und da mit dieser Kritik an der Korrekturenschaft schließlich mich trotz besten Bemühungen oder manchen Bemühungen auch irgendwie selbst ein, leider. So, was machen Sie damit? Ja, Sie könnten sich überlegen, ist nicht vielleicht die KI der bessere Korrektor? Ja, Sie werfen und auch der zugängliche Korrektor. Sie laden einen Sachverhalt hoch oder lassen sich vielleicht sogar von einem KI-Tool auch einen Sachverhalt stellen. Dann geben Sie dort die Lösung ein und sagen, mach mir Korrektur. Ja, warum nicht? Ist natürlich die Frage, wie überzeugend ist das dann, was dort abgeliefert wird. Ich habe den festen Vorsatz, genau damit zu experimentieren. Ich brauche dazu allerdings aus Kapazitätsgründen tatsächlich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Die wird bei uns in der BSP gerade leider noch für andere Zwecke benutzt, genutzt. Das bedeutet, ich kann im Moment da noch niemanden drauf ansetzen. Aber mir brennt das Thema echt auch unter den Nägeln. Und ich meine, das wäre eine super Sache. Damit zumindest mal zu experimentieren. Die Herausforderung wird natürlich absehbar sein, dass wir dann eine Korrektur haben, die auch eine Trefferquote von 80% hat. Das bedeutet, wenn Sie das jetzt einfach so mal aus der Studierendenrolle machen, dann müssen Sie halt bei jedem, gewissermaßen bei jedem Haken oder auch jeder Kritik, die Sie am Rand lesen, müssen Sie sich fragen, okay, erkenne ich, dass ich da selbst einen Fehler gemacht habe oder überzeugt mich die KI-Korrektur noch nicht? Und wenn Sie die KI-Korrektur nicht überzeugt, dann sollten Sie gewissermaßen die KI-Korrektur nicht für bare Münze nehmen. Es kann ja sein, dass der KI-Korrektor halluziniert hat, sondern dann checken Sie lieber woanders nochmal nach. Lesen Sie im Lehrbuch nach oder fragen Sie eine Lehrperson Ihres Vertrauens und versuchen Sie sich auf dem Wege der Antwort zu nähern, ob Sie an dieser Stelle in Ihrer Klausurbearbeitung tatsächlich falsch gelegen haben. Aber ich bin mir sicher, ja, also erstens bin ich mir recht sicher, dass ich im Laufe des Jahres 2026 zumindest zu einer eigenen Mitarbeiterstelle komme, wo wir dann auch uns dieser Frage widmen können. Und zum anderen bin ich mir sicher, dass das jetzt nicht so super innovativ ist. Es werden auch andere auf diese Idee schon gekommen sein und vielleicht sitzen auch schon manche daran, genau sowas zu erarbeiten. Es gibt ja ohnehin schon Projekte, mir fällt jetzt eins ein von Martin Zwickel aus Erlangen, wo mit so einer Video- oder Online-Korrektur experimentiert wird. Das machen auch andere. Und das gewissermaßen zu einer KI-Korrektur, vielleicht sogar einer mündlich erläuterten KI-Korrektur fortzusetzen, ist eigentlich nur der logische nächste Schritt. Also definitiv ganz spannendes Feld. So, das waren jetzt für den Moment alle KI-Fragen, die ich aus dem Chat sehe. Wie immer gilt, wenn Sie diesen Livestream im Nachhinein in der Aufzeichnung sehen, posten Sie Ihre Fragen einfach als Kommentare rein. Das bleibt ja offen im Chat, schließlich so schnell es mir möglich ist. Und die Kommentare bleiben natürlich offen und die werde ich dann natürlich auch beantworten. Ansonsten, wenn Sie jetzt in den Chat eine Frage noch reinhauen wollen, dann bitte schnell. Eine sehe ich jetzt gerade, nämlich da hat jemand Ihre Hausarbeiten spaßeshalber von ChatGPT bewerten lassen und der Unterschied zur echten Note war zwischen 1 bis 4 Notenpunkten, also wie bei der echten Korrekturspannweite. Ja, ich finde das auch ehrlich gesagt, da wurde mal ein Skandal draus gemacht. Ja, ich finde es nicht so schlimm, wenn so mal so eine Korrekturspannweite von 2, 3, maximal 4 Punkten gibt. Ich glaube, dass den einen überzeugt das Argument halt mehr, den anderen überzeugt es ein bisschen weniger. Der eine Korrektor übersieht was, die andere Korrektur Turin übersieht etwas anderes und schätzt das ein bisschen anders ein. Das mittelt sich aus, würde ich immer sagen. Aber interessant zu hören, dass bei Ihnen das halt auch schon mal ganz gut geklappt hat. Also das macht doch Mut darauf, dass man auf diesem Experimentierweg weitergehen sollte. Wie kommt jetzt die nächste Frage noch rein? Steht es um den Einsatz von KI im Referendariat und zweiten Staatsexamen? Ich würde eigentlich meinen, dass es dort noch die viel drängendere Frage ist. Diese Initiative, wo ich auch ein paar Cents reingeworfen habe, ist von einem Bielefelder Rechtswissenschaftler, da demnächst auch was veröffentlichen wird zu KI in juristischen Prüfungen. Die beschäftigt sich nur mit dem ersten Staatsexamen, aber soweit ich das in Erinnerung habe. Aber eigentlich ist ja das zweite Examen, das Praktika-Examen und im Referendariat ist ja der Ort, wo wir nicht nur die Methodik lernen sollen, sondern wo wir tatsächlich auch das Übersetzen in die Praxis und den Schriftsetzen und so weiter lernen sollen. Also tolle Frage erstmal und die Antwort kann nur lauten, das ist dort eigentlich noch viel wichtiger als im Jurastudium. Zugleich bin ich ein bisschen pessimistisch, nicht wahr? Das ist dezentral, landesweit organisiert. Klar sind die Unis auch viele Akteure, aber es gibt ja in vielen Bundesländern nebenamtliche Arbeitsgemeinschaftsleiter. Ja, dort die Ausbildungskonzepte umzustellen, ist vermutlich sehr stark abhängig von der Eigeninitiative der Ausbilder. Also, es gehört dahin und es wäre völlig höchste Zeit, das jetzt schleunigst einzufügen und vielleicht auch sich dringend mal Gedanken darüber zu machen, inwieweit ChatGPT und Co. auch in dem zweiten Examen irgendwie die Klausur oder eine Art von Prüfung bereichern können. Ich habe dazu noch nichts gehört, sage ich mal. Wenn Sie was gehört haben, ich mache mich vielleicht im Nachhinein auch mal schlau, schreiben Sie es in die Kommentare rein. Das wird viele interessieren, denn viele von Ihnen werden aus guten Gründen ja das Rechtsreferendariat machen. Tolle Frage. Ich behalte das gerne auch auf dem Radar. Ja, soweit zu den Fragen, die ich im Moment sehe. Es gab noch eine Frage, die nichts mit KI zu tun hat, aber die ist auch ganz, ganz berechtigt. Wie sieht es eigentlich mit meiner BGB-AT-Vorlesungsreihe aus? Ich habe im Frühsommer begonnen, die BGB-AT-Vorlesung neu aufzuzeichnen und bin irgendwie nach 5 Folgen stehen geblieben. Dann kam die Sommerpause mit Schulferien und dann ist immer Sense erstmal. Man muss sehen, dass man irgendwie noch den Kopf aus dem Wasser streckt. Aber das ist jetzt eigentlich durch. Ich habe noch ein paar Veranstaltungen diese Woche, aber eigentlich ab Montag, dem 18., 20., 22. September, habe ich eigentlich noch vor dem Vorlesungsbeginn bei uns an der BSP mehrere Wochen Zeit, 2, wenn ich richtig rechne, um da auch eine Reihe von Terminen aufzuzeichnen. Und mein Plan ist definitiv, diese BGB-AT-Reihe, die ungefähr auf so 18 bis 20 Termine hinauslaufen wird, noch vor Weihnachten abzuschließen. Ja, das eine ist mein Plan, das andere ist die Umsetzung, aber es geht zeitnah weiter, das verspreche ich Ihnen in die Hand. Ich habe auch schon viele Versprechen gegeben und gebrochen, aber ja, ich mag mir fast schon selbst eine Vertragsstrafe verordnen, wenn ich es nicht schaffe, im Laufe der nächsten Woche da 1 bis 2 Videos hochzuladen. Eine nachlaufende KI-Frage: Sollte darf ein Anwalt KI zu Klageschriften oder Ähnlichem verwenden? Ich glaube, unstreitig ja. Interessante Frage ist, ob er das auch offenlegen muss. Ich habe das neulich bei LinkedIn mal gefragt. Erstaunlich, 2/3 sagen, darf eine Anwältin ohne Offenlegung einfach so machen. Sie muss ja auch nicht erklären, welches Back-Online oder Juris oder gar nichts sie verwendet. Das ist eine Frage ihrer Recherchemethode. Ganz unproblematisch, mal vorausgesetzt, da werden jetzt keine Urheberrechte verletzt, weil mir die KI versehentlich etwas ausspuckt, was sie dann doch nicht selbst geschrieben hat, sondern was sie irgendwo von 1:1 übernommen hat. Habe ich so noch nicht erlebt. Im Anwaltsrecht gibt es 1000 weitere Fragen. Ja? Muss vielleicht eine Anwältin heutzutage auch KI einsetzen, weil sie weiß, dass sie als Mensch zu unvollkommen ist und sie muss die Wahrscheinlichkeit einer perfekten Lösung steigern, dadurch, dass sie zumindest eine kleine KI an die Hand nimmt. Da könnten Sie noch wunderbare Doktorarbeiten dazu schreiben. Das ist ein weites, noch offenes Feld. Wenn Sie solche Fragen interessieren, vernetzen Sie sich mit mir auf LinkedIn. Das war jetzt eine Abstimmung, die ich da, ich glaube, letzte Woche gemacht habe, weil es sich auch interessiert hat, wie das andere sehen. So, noch eine Frage. Ja, ich beantworte alles, was reinkommt, bevor ich mit der Abmoderation begonnen habe. Da sind Sie jetzt 5 Sekunden gerade noch rechtzeitig gekommen. Wie genau soll die Überprüfung von der Anwendung von KI im Rahmen von Seminar oder Hausarbeiten überhaupt realistisch nachverfolgt werden können? Gibt es zuverlässige KI-Überprüfungsprogramme? Es gibt welche. Ob die zuverlässig sind, kann ich nicht beurteilen. Man könnte es natürlich auch mit den Standardprogrammen versuchen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht, aus Datenschutzgründen, ja. Ein Werk, das jemand anders als Seminararbeit geschrieben hat, sollte eigentlich sein, dessen Urheber rechtlich geschütztes Werk. Ja, das darf ich nicht einfach so der KI zur Verfügung stellen, weil ich damit rechnen muss, dass die KI das dann irgendjemand anderem ausspuckt. Ja, also das ist schwierig. Insofern, ich jedenfalls stelle KI in Haus- und Seminararbeiten eher händisch fest. Ich habe eingangs gesagt, dass eben ein schiefes Literaturverzeichnis so ein Punkt ist, der mir jetzt aufgefallen ist. Wenn ich Ihnen das gesagt habe, werden Sie den Fehler nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob sich mit der Zeit noch andere typische erkennbare Halluzinationen auftun werden. Tendenziell wird es natürlich schwieriger werden. Insofern, ich weiß nicht, ob diejenige, die es gefragt hat, auch am Anfang jetzt des Livestreams schon dabei war, aber wäre meine klare Antwort, man muss damit rechnen, dass einfach alle KI einsetzen. Und ich weiß nicht, wenn ich heute studieren würde, ob ich es nicht dann auch machen würde. Schwierig wird es natürlich mit dieser blöden Erklärung, die man dann noch unterzeichnen soll. Man möchte keine falsche Erklärung unterzeichnen. Ja, aber ich glaube, die Leute machen es halt. Und es wird deswegen einfach zum Standard werden. Und man dürfte deswegen, denke ich mir auch, diese "Ich habe keine KI benutzt" Erklärung in absehbarer Zeit abschaffen, weil jeder weiß, dass man die Leute damit nur in eine ungute Situation zwingt. Und es wäre eigentlich fast schon kunstwidrig, die Tools für eine Haus- und Seminararbeit außen vor zu lassen. Danke, dass Sie so engagiert mitdiskutiert haben. Danke, dass Sie mit dabei waren. Der nächste Livestream ist vorgesehen. Live-Hack ist vorgesehen für Donnerstag. Warum eigentlich Donnerstag? Ach ja, kann ich Ihnen sagen, warum? 2. Oktober. Das ist jetzt schon relativ bald, weil ich eigentlich am Monatsstart dabei bin. Donnerstag, 2. Oktober, 9 Uhr. Jetzt nochmal ein Donnerstag. Hängt damit zusammen, dass der 3. Oktober ein Feiertag ist. Soll gehen um das Thema juristisches Praktikum. Was gibt es da zu wissen? Welche Erfahrungen habe ich selbst gemacht? Sie dürfen aber auch selbst gerne Ihre Erfahrungen dann im Live-Chat teilen. Wie immer, wenn der Donnerstag früh dann für Sie nicht gut sein sollte, dann wird der Live-Hack auch aufgezeichnet zur Verfügung stehen. Aber würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ganz generell freut mich natürlich, wenn Sie das Format gut finden, wenn Sie anderen weitersagen, dass es da diesen Typen von der BSB gibt, der Live-Hacks anbietet und absolut ab und an auch für so einen Livestream zur Verfügung steht. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich das weitermache oder auch noch gerne weitermache, als ich es ohnehin mache. Also, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Genießen Sie die Spätsommer-, Frühherbstsonne. Genießen Sie die vielleicht noch freie Zeit vor dem Start der Vorlesung wieder. Und wir sehen uns gerne von heute aus in 2 Wochen beim Thema Praktikum. Eine gute Zeit und bis bald.